Als ich mich gemeldet habe, diesen Gottesdienst zu machen, habe ich mir vorgenommen, für diesen Sonntag nehme ich einfach den vorgeschlagenen Predigttext. Man überlegt ja immer so, worüber kann man predigen? Und ich habe gesagt, ach komm, ich nehme den, der vorgeschlagen wird. Es gibt immer so eine Liste von der Kirche, da steht drauf, an dem Sonntag das, an dem das. Das machen wir oft nicht, aber ich dachte, diesen Sonntag mache ich es einfach mal. Und dann habe ich gesehen, was der Text ist und ich dachte, will ich das wirklich? Dann hätte ich fast einen Rückzieher gemacht, aber ich habe gedacht, man kann doch nicht einfach die schwierigen Texte immer rauslassen und nur die schönen, einfachen Texte nehmen. Man muss sich auch mal in was reinarbeiten. Das habe ich getan und das hört ihr heute. Der Predigttext ist 1. Thessalonicher 5, Vers 1 bis 6. Lars wird uns den gleich lesen, aber zuerst möchte ich uns noch mal ein bisschen einen Einblick geben in die Situation. Also 1. Thessalonicher ist ein Brief von Paulus an die Christen in der Stadt Thessaloniki. Und diese Stadt ist auf dem griechischen Festland, gibt es heute immer noch, sieht heute sicherlich ganz anders aus als damals. Und Paulus und Silas haben diese Gemeinde dort gegründet, das können wir lesen in Apostelgeschichte 17, auf ihrer ersten Missionsreise. Paulus hat es gemacht, wie er das oft getan hat, ist dort in die Synagoge gegangen, also da, wo sich die Juden getroffen haben, und hat von Jesus erzählt. Und dann sind ganz viele Menschen zum Glauben gekommen und die erste Gemeinde ist entstanden. Es gab aber auch von Anfang an immer Anfeindungen für die Thessalonicher. Denn Paulus hat ja erzählt, Jesus ist der Herr. Jesus ist der, dem die Welt gehört. Und wenn das die Leute hören, die den Christen nicht wohlgesonnen sind, die Juden zum Beispiel oder die anderen, die dort leben, dann werden sie natürlich misstrauisch. Denn Thessaloniki war, wie der ganze Mittelmeerraum eigentlich, ein Teil des Römischen Reiches. Und wenn jetzt jemand anders der Herr ist als Jesus, als Cäsar, wenn Jesus Herr genannt wird und nicht Cäsar, dann werden die Leute misstrauisch. Und deswegen gab es Ärger und es wurde ganz schnell gesagt, die Christen dort in der Gemeinde, die folgen dem Kaiser nicht mehr. Und das gibt Ärger, dem Kaiser nicht zu folgen, das gibt Ärger. Also, Paulus und Silas müssen die Stadt verlassen, weil es Aufruhr gibt und sie müssen ganz schnell weg. Und dann wird Timotheus irgendwann ein bisschen später hingeschickt und der sieht, dass die Thessalonicher, diese zerbrechliche kleine erste Gemeinde, trotz dieser ganzen Anfeindung, die sie erleben, dass sie standhalten und dass sie weiter dranbleiben im Glauben, dass sie ihre Liebe weitergeben auch in die Stadt. Und Paulus schreibt ihnen jetzt einen Brief, das ist sein erster Brief übrigens, und man kann ganz viel lesen, dass Paulus einfach eine innige Beziehung hat zu dieser Gemeinde. Er schreibt sowas wie, ich bin wie ein Vater für euch oder auch dann ganz andere Rolle, ich bin wie ein Kind von euch aufgenommen worden. Also man sieht, Paulus, der mag diese Gemeinde ganz besonders. Und der erste Teil, da geht es auch ganz viel darum, dass Paulus ihnen dankt für ihre Treue, dass er sie lobt für ihre Treue, dass sie durchhalten, auch in diesen herausfordernden Zeiten, auch in der ganzen Ausgrenzung, die sie erleben, in den Anfeindungen. Und er schreibt ihnen auch, dass sie ja eine gemeinsame Verfolgung erleben. Also Paulus wird verfolgt und gesteinigt an verschiedenen Stellen. Die Thessalonicher werden verfolgt. Und Paulus sagt dann auch, Jesus wurde verfolgt. Und in dieser gemeinsamen Verfolgung haben wir auch Anteil an Jesu Leiden. Das ist so der erste Teil. Und jetzt gibt es einen zweiten Teil. Und da geht es darum, wie lebt man eigentlich als Christ in so einem feindlichen Umfeld? Also in Thessaloniki sind ganz viele gegen diese Gemeinde. Und Paulus schreibt ihnen, was macht ihr damit? Was macht ihr damit, wenn die Leute euch so anfeinden? Ermutigt sie zum Durchhalten und ermutigt sie zu einem Leben in Heiligkeit, in sexueller Reinheit, hart arbeiten, lieben, dienen, zuverlässig sein. Da kommen ganz viele Beispiele. Und dann beantwortet Paulus auch einige Fragen. Und eine große Frage der Thessalonicher war, was passiert eigentlich mit denen aus unserer Gemeinde, die schon gestorben sind? Manche sind sogar den Märtyrertod gestorben. Was passiert eigentlich mit denen? Und Paulus sagt, wenn Jesus wiederkommt, dann werden die schon gestorben sind von euch, die werden mit ihm auferstehen. Und Jesus wird die Lebenden rufen, aber auch die Toten rufen. Und dann benutzt er ein Bild, und zwar folgendes, wenn der Kaiser in eine Stadt kam, dann wurden immer Leute entsandt, die den Kaiser empfangen haben und die gejubelt haben und wahrscheinlich irgendwas gewedelt haben oder so. Und Paulus sagt, die Leute aus eurer Gemeinde, die schon gestorben sind, die werden das für Jesus machen, wenn er aus dem Himmel wiederkommt. Die werden am Straßenrand stehen und Jesus zujubeln, wenn er wiederkommt. Das ist der Kontext. Aber jetzt ist natürlich die große Frage, wann? Wann wird das passieren? Wann wird Jesus wiederkommen und wann werden die Toten auferstehen? Und die Antwort darauf hören wir jetzt im Predigttext. 1. Thessalonicher 5, 1-6.
Paulus schreibt an die Thessalonicher: Nun brauche ich euch wirklich nicht zu schreiben, wie und wann das alles geschehen wird. Denn ihr wisst ja selbst genau, dass der Tag des Herrn unerwartet kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Wenn die Menschen sagen, überall herrschen Frieden und Sicherheit, dann wird die Katastrophe so plötzlich über sie hereinbrechen, wie eine Frau vor der Geburt ihres Kindes von den Wehen überwältigt wird. Und dann wird es kein Entkommen geben. Aber ihr, liebe Brüder, lebt nicht in der Finsternis und werdet nicht überrascht sein, wenn der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb. Denn ihr seid alle Kinder des Lichts und des Tages. Wir gehören nicht der Finsternis noch der Nacht. Seid also wachsam und schlaft nicht wie die anderen, bleibt besonnen und nüchtern.
Wir Christen glauben, dass Jesus irgendwann wiederkommt. Ich habe uns das mal hier aufgemalt und ich glaube, es ist gut, wenn ich das noch erkläre. Also, Jesus wird ja in der Bibel öfter angekündigt. Das erste ist in 1. Mose 3, da wird gesagt, irgendwann kommt ein Retter. Dann ganz stark durch die Propheten, die so 600, 700 Jahre vor Jesus gelebt haben, wird gesagt, da kommt irgendwann jemand. Und Jesus kommt dann aus dem Himmel von Gott, kommt er auf die Erde, lebt 30 Jahre auf der Erde und dann stirbt er irgendwann, wird gekreuzigt. Und dann beten wir im Glaubensbekenntnis, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Er geht also auch zu den Toten und verkündigt dort das Evangelium. Das dauert 3 Tage. Dann kommt die Auferstehung. Dann ist er wieder auf der Erde. Das dauert 40 Tage. Und dann feiern wir Himmelfahrt, aufgestiegen in den Himmel. Dort ist Jesus jetzt und hat zum Glück 10 Tage nach Himmelfahrt an Pfingsten den Heiligen Geist zu uns gesendet. Und wir leben jetzt hier auf diesem blauen Strich, leben mit dem Heiligen Geist und können so mit Gott in Kontakt sein. Aber irgendwann wird er auch wiederkommen. Auch das beten wir im Glaubensbekenntnis. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und wir beten auch, ich glaube an die Auferstehung der Toten. Und das ist hiermit gemeint. Jesus wird irgendwann wiederkommen und dann wird das passieren. Dann werden die Toten auferstehen und dann wird er Gericht halten. Nur, wir wissen nicht wann. Wir wissen nicht, wie groß diese Zeitspanne hier ist. Und um diese Frage geht es. Das ist der Tag des Herrn, wie er auch genannt wird. Und die frühen Christen, die hatten eine ganz reale, eine ganz kurzfristige Hoffnung, dass Jesus wiederkommt. Es gibt diesen Spruch Maranatha, was so viel heißt wie unser Herr kommt bald oder auch so ein Wunsch, komme bald, Herr Jesus. Und das ist was, was mir eigentlich verloren gegangen ist. Also ich plane so mein Leben, plane die nächsten 20, 30, 40, 50 Jahre und irgendwie, dass Jesus jetzt bald wiederkommen könnte, habe ich gar nicht so im Kopf. Das weiß ich, dass es in der Bibel steht, aber dass es jetzt bald sein könnte, diese Einstellung, die habe ich gar nicht so. Und Jakobus greift das mal auf in seinem Brief und sagt, ihr Christen, ihr sollt nicht sagen, wir machen das und wir machen das, wir planen ganz viel, sondern ihr sollt sagen, wenn der Herr will, dann machen wir das. Also sich bewusst machen, Gott hat immer noch den Zeitplan und Gott bestimmt, wann er wiederkommt. Wann wird das sein? Das ist die spannende Frage und eine Antwort darauf wäre natürlich toll. Und Paulus schreibt, es gibt keine Antwort. Es ist nicht nötig, davon zu schreiben und ich glaube, oder es ist auch nicht möglich, davon zu schreiben, denn er weiß es nicht. Im Griechischen gibt es so 2 Worte für Zeit, einmal Chronos, das ist die Zeit, die wir mit der Uhr messen können, und Kairos. Kairos ist der Zeitpunkt Gottes. Also, wenn Gott einen Moment sendet und Gott irgendwas tut. Und Paulus schreibt, wir wissen weder das eine noch das andere. Wir wissen weder den Chronos noch den Kairos, wir wissen es einfach nicht. Keine Ahnung, wann Jesus wiederkommt. Und wann Gott seinen Sohn in diese Welt sendet. Wie ein Dieb in der Nacht wird das sein. Da weiß man auch nicht, wann der kommt. Wenn man das wüsste, würde man irgendwie was dagegen tun. Oder auch wie die Wehen über eine schwangere Frau. Man wartet und wartet. Bei meinen Kindern war das so, die kamen beide viel zu spät. Man hat gewartet und gewartet, 9 Monate lang, dass diese Kinder endlich kommen. Und irgendwann war dann der Stichtag vorbei und irgendwann denkt man, ach, das Kind kommt sowieso gar nicht mehr. Aber dann kam es doch irgendwann noch. Und dann hat man schon gar nicht mehr damit gerechnet. So wird es auch sein, wenn Jesus wiederkommt. Dann schreibt Paulus noch von Frieden und Sicherheit. Man denkt, es ist Frieden und Sicherheit. Was meint er damit? Frieden und Sicherheit ist etwas, wonach wir Menschen uns sehnen. Und wir haben das zum Glück meistens in unserem Land. Aber wenn wir so auf Wien schauen zum Beispiel, wissen wir auch, wie zerbrechlich das ist und wie schnell dieser Frieden wieder vorbei ist. Hier in dem Text ist Frieden und Sicherheit auch eine Anspielung aufs Römische Reich. Denn Caesar hat damit geworben, dass er Frieden und Sicherheit bringt. Aber wie hat er das gemacht? Natürlich mit Schwert und Unterdrückung. So hat er Frieden und Sicherheit in die Provinzen gebracht. Und wir müssen uns bewusst machen, wir haben hier auf dieser Erde nie 100%igen Frieden und 100%ige Sicherheit. Wir können viel davon haben, aber wir haben es nie ganz. 100% Frieden und 100% Sicherheit wird es erst geben, wenn das hier passiert, wenn Jesus kommt und Frieden und Sicherheit bringt, wenn er mit seiner Gerechtigkeit zu uns kommt. Erst dann wird das voll erfüllt sein. Die Thessalonicher leben in einem schwierigen Umfeld und deswegen schreibt Paulus dieses Bild Kinder des Lichts und Kinder der Finsternis. Paulus hat das selbst erlebt, dass er dort unterdrückt wurde in Thessaloniki, dass er üble Nachrede erfahren hat, Gewalt, sexuelle Unmoral leben sie dort, Verleumdung und noch viel mehr. Und all das erlebten die Christen in der Stadt auch. Und Paulus sagt ihnen, macht da nicht mit. Macht nicht mit bei dem, was in der Stadt passiert, sondern ihr seid Kinder des Lichts. Bleibt nüchtern und wachsam. Mit nüchtern ist jetzt nicht gemeint, dass man wenig Alkohol trinken soll, wobei das auch ein guter Tipp ist, wenn man mehr nüchterne Tage hat als unnüchterne Tage. Aber nüchtern meint in diesem Umfeld, einen klaren Verstand zu bewahren, sich nicht provozieren zu lassen von dem, was die Leute dort sagen. Auch nicht emotional zu reagieren, wenn Anfeindung passiert. Und das ist ja eine echt große Herausforderung. Nüchtern heißt auch, Gottes Wahrheit wichtiger zu nehmen als das, was die Leute über dich denken und als das, was die Leute über dich sagen. Nüchtern heißt, dort einen klaren Verstand zu haben und auf das zu hören, was Gott sagt. Soweit mal der Text im Groben. Das waren für mich so die Sachen, die ich am Anfang nicht verstanden habe und in die ich ein bisschen Klarheit bringen konnte. Ich hoffe auch für euch. 2 größere Themen möchte ich euch noch mit euch ansprechen. Und das eine ist, wie geht es uns eigentlich mit dem Tag des Herrn und damit, dass Jesus wiederkommt? Und das zweite ist, wie gehen wir damit um? Zum ersten, der Tag des Herrn. Ich bin mal ganz ehrlich, wenn ich sowas höre, der Tag des Herrn und die Wiederkunft Christi, dann löst das in mir gemischte Gefühle aus. Und das erste ist, das ist so die eine Seite, ist ein bisschen Unwohlsein. Bei diesen Vokabeln Tag des Herrn und Wiederkunft Christi, da denke ich irgendwie sofort an Sekten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich denke da an die Zeugen Jehovas, die mit dem Ende der Welt drohen. Und da möchte ich als denkender Christ, der an einen liebevollen Vater glaubt, möchte ich irgendwie nicht dazugehören und möchte nicht in diese Ecke geschoben werden. Es gibt auch Christen, die versuchen, das Weltende zu berechnen mit Hilfe der Bibel. Also selbst anerkannte Theologen, Bengel aus Tübingen, der hat das gemacht, der hat das Weltende berechnet, was irgendwie komisch ist. Und mich schreckt das auch irgendwie ab, dass manche Christen so eine Sensationslust haben am Ende der Welt, dass das irgendwie spektakulär wird und so. Da kann ich auch irgendwie nicht so richtig mitgehen. In meiner Jugend gab es so eine Romanreihe Finale zum Countdown der Welt mit sehr viel spekulativer Auslegung und irgendwie so Faszination für Katastrophen. Und mir fehlt dabei so die Liebe. Da ist immer dieses, wir Christen sind sowieso besser und dann werden alle das erkennen, dass das so ist. Und da habe ich irgendwie wirklich Bauchschmerzen mit. All das stößt mich irgendwie ein bisschen ab. Auch diese Spekulation, ob Corona jetzt ein Teil des Weltendes ist. finde ich schwierig. Und ich finde, dass dieser Text uns hier auch sehr deutlich sagt, dass wir darüber nicht zu spekulieren brauchen. Wir wissen es einfach nicht. Jesus und Gott werden diesen Zeitpunkt bestimmen. Wir müssen uns keine großen Sorgen machen. Jesus sagt das ja auch im Evangelium. Wartet es einfach ab. Das ist die eine Seite, die irgendwie Unwohlsein auslöst in mir, mit der Wiederkunft Christi und mit dem Tag des Herrn. Aber es gibt auch noch die andere Seite. Und die andere Seite ist, dass unser Glaube nur komplett ist mit der Wiederkunft Christi und mit dem Tag des Herrn. Das hier ist das Happy End. Das hier ist das, worauf wir zusteuern. Und unser Glaube hätte zwar Glaube und Liebe, aber hätte keine Hoffnung, wenn wir nicht diesen Tag hätten, wenn wir nicht darauf zuleben würden. Jesus wird kommen und wird Frieden schaffen, wird Gerechtigkeit schaffen. Wir werden dann im Himmel sein, wo es keine Tränen mehr gibt, kein Leid und kein Schmerz. All das ist das, worauf wir zuleben, aber all das kommt nur mit dem Tag des Herrn. Den Himmel gibt es nur, wenn Jesus vorher wiedergekommen ist und Gerechtigkeit geschaffen hat. Und für mich ist das wie ein Bild. Das ist das Ziel, auf das wir zusteuern. Und das ist irgendwie wie das Ziel einer langen Reise. Wenn ich mit meiner Familie im Auto unterwegs bin, wenn wir irgendwo hinfahren in den Urlaub oder so, dann gibt es manchmal richtig schöne Phasen, wo wir alle zufrieden sind und die Musik ist gut und wir singen mit oder wir unterhalten uns gut oder wir machen eine schöne Pause und essen was Gutes. Aber es gibt auch manchmal richtig nervige Phasen. Alle haben schlechte Laune, man steht im Stau, die Kinder prügeln sich auf der Rückbank und so. Es gibt richtig anstrengende Phasen auch bei Autoreisen. Aber man hält das alles durch, die guten und die schlechten Phasen, weil man weiß, man fährt an ein schönes Ziel. Und wenn man angekommen ist, dann ist das die blöde Fahrt innerhalb von 10 Minuten vergessen, weil man dann da ist und dann hat man es geschafft. Und mit dem Tag des Herrn ist es ganz genauso. Wir gehen hier durch unser Leben und es gibt schöne Phasen, wo alles gut läuft, wo wir dankbar sind. Und es gibt auch nervige Phasen. Jetzt gerade Corona ist so eine total nervige Phase. Aber wir können da durchgehen, weil wir wissen, wir gehen an ein gutes Ziel. Das gute Ziel wird kommen, irgendwann ist die Reise vorbei und dann sind wir da. Und dann haben wir es auch relativ schnell vergessen, was da mal so Blödes war. Weil dann freuen wir uns, dass wir endlich da sind. Wie gehen wir als Christen damit um, dass es irgendwann diesen Tag des Herrn gibt, dass Jesus wiederkommt? Wir wissen, dass er wiederkommt. Wir wissen nicht, wann er wiederkommt. Und ich glaube, es ist auch gut, wenn wir uns klar machen, wir müssen das auch nicht wissen. Wir müssen es absolut nicht wissen. Paulus sagt 3 Sachen, die wir machen können. Das erste ist, bereit sein, nüchtern sein und als Kinder des Lichts leben. Nüchtern sein ist hier auch eine Anspielung auf die Anfeindung, die die Thessalonicher erlebt haben. Denn die Thessalonicher, die wurden auch als Träumer, als Schwärmer, so als religiös Abgehobene bezeichnet. Religiöse Phantasten, Märchenerzähler. Und diesen Vorwurf gibt es ja manchmal immer noch heute. Man hört das manchmal, Religion, Opium fürs Volk. Also wenn du irgendwie an Gott glaubst, ja, wenn dir das gut tut, wenn du das glaubst, dann ist ja gut. Und Paulus sagt, nee, ganz im Gegenteil, wir sind genau nicht diese abgehobenen Leute, sondern wir sind die Nüchternen. Wir sind die, die die Wahrheit Gottes erkannt haben. Nüchtern heißt hier auch besonnen sein. Im Glauben ruhend und in der Wahrheit Gottes ruhend kann ich nüchtern das betrachten, was hier alles so passiert. Ich brauche mich nicht in Spekulationen begeben oder in irgendwelche Verschwörungstheorien. Ich kann nüchtern bleiben und im Glauben an Gott ruhen. Wir brauchen uns darum keine Sorge machen, wann das alles passiert. Eine Sorge weniger. Das zweite ist, bereit sein. Bereit sein dafür, dass Jesus irgendwann wiederkommt. Und ich finde die Frage gut. Stell dir vor, Jesus würde morgen wiederkommen. Bist du bereit dafür? Das ist jetzt mal ein krasses Beispiel, aber wir wissen es ja nicht. Bist du dann bereit dafür? Und ich habe mir überlegt, was ich dann machen würde. Und eine Sache ist, ich würde das noch mehr zu Herzen nehmen, was Jesus am Anfang gesagt hat, Frieden stiften. Wenn ich wüsste, Jesus kommt morgen wieder, dann würde ich jetzt schon mit den Leuten, mit denen ich vielleicht im Unfrieden bin, das ausräumen und würde Frieden stiften. Und ich glaube, das ist eine wichtige Kompetenz, bereit zu sein, dass wir Frieden stiften, dass wir uns versöhnen mit den Leuten, mit denen wir vielleicht unversöhnt sind. Und dazu, zum Bereitsein, gehören noch ganz viele andere Aspekte. Keinen unnützen Kram anhäufen. Wir sind hier auf dieser Welt nur zu Gast, was brauchen wir mit dem ganzen Kram? Wir können eigentlich auf vieles verzichten. Und doch sagt Luther ja auch, wenn morgen das Ende der Welt wäre, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Aber ein Apfelbaum ist auch nichts Unnützes, sondern das kann man immer gut gebrauchen. Also, da ist auch so eine Spannung. Paulus schreibt, diese Hoffnung auf das Ende der Welt und auf den Tag des Herrn, die führt euch zu Treue im Glauben und in der Liebe. Ihr könnt euch aufopfern und untadelig sein, ihr könnt entgegen eurer Kultur liebevoll und heilig leben. Und das ist so das Dritte, was er den Thessalonichern mit auf den Weg gibt, lebt als Kinder des Lichts. Das ist die Aufgabe. Und das ist auch unsere Aufgabe, als Kinder des Lichts leben, hier in unserer Stadt, hier in Kiel. Als Christen in Kiel haben wir jetzt nicht diese starke Anfeindung, wie die Thessalonicher das erlebt haben. Aber vielleicht eher ein bisschen unterschwellig. Vielleicht werden wir manchmal belächelt. Wir haben wahrscheinlich nicht so körperliche Feindschaft gegen uns, aber vielleicht manchmal so ein bisschen subtil und hintenrum. Und trotzdem sagt Paulus, als Christen sollt ihr Kinder des Lichts sein und sollt heilig leben. Sollt nicht mitmachen, indem ihr angefeindet werdet, sondern sollt Gottes Liebe dagegen halten. Das ist auch für uns eine Aufgabe. Und ich finde, man kann da keine pauschalen Antworten geben, nicht mach das und das, sondern wir müssen immer wieder auf Gott hören, was ist eigentlich für mich dran? Wie kann ich heute ein Kind des Lichts sein? Wie kann ich in meinem Arbeitsalltag, in meiner Familie, wie kann ich dort deine Liebe weitergeben? Und Paulus konkretisiert das dann ganz am Ende des Briefes nochmal. In 1. Thessalonicher 5, Abvers 16. Und das ist für mich so ein hilfreicher Abschluss, wie ich das alles, was er jetzt so gesagt hat und wie ich damit umgehe, dass der Tag des Herrn mal kommen wird, wie ich das jetzt in meinem Alltag lebe. Und dort schreibt Paulus, seid alle Zeit fröhlich. Das ist doch schön. Die Welt wird irgendwann zu Ende gehen. Wir sollen fröhlich bleiben, weil wir wissen, Jesus kommt wieder und das wird gut. Seid alle Zeit fröhlich. Das ist Aufgabe für uns Christen. Betet ohne Unterlass. Seid dankbar in allen Dingen. Den Geist dämpft nicht. Prophetische Rede verachtet nicht. Prüft alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird es auch tun. Amen.